Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes Einfach Kunst aus der Fränkischen Galerie. Gleichzeitig ist es unser letzter Podcast für diese Saison und auch in dieser Ausstellungssaison. Ich freue mich wie immer über einen ganz besonderen Gast. In diesem Falle ist es Herr Dietmar Lang, der in Kronach sicherlich vielen bekannt ist als Lukas Kranach Beauftragter. Herr Lang ist aber, und das ist eigentlich der Hauptgrund auch, weshalb ich Sie noch mit eingeladen habe, Jurist. Sie sind Richter am Verwaltungsgericht in Bayreuth. Und wir werden heute über ein ganz wundervolles Gemälde in der Fränkischen Galerie sprechen. Christus und die Ehebrecherin von Lukas Kranach. Aber ich möchte nicht zu weit vorauseilen. Lieber Lang, erstmal herzlich willkommen in der Fränkischen Galerie. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Sie mussten eigens aus Bayreuth anreisen, also das schätze ich sehr. Und ich bin schon sehr gespannt auf unser Gespräch. Ich bin ja ein absoluter Nicht-Jurist, zu einem Gemälde, das ja einen juristischen Sachverhalt darstellt. Darf ich kurz fragen, dieses Bild, wir hatten ja vor unserem Termin schon darüber gesprochen, welches Bild könnten wir auswählen. Haben Sie eine persönliche Beziehung auch zu diesem Gemälde?
Also ich finde, es ist eines der, also vielen Dank erstmal für die Einladung.
Ja.
Und ich finde, das ist eines der beeindruckendsten Gemälde hier in unserem Kranach-Saal. Es stellt eine markante Geschichte aus dem Johannesevangelium dar, und es hat, das Bild selber hat auch eine ganz interessante Geschichte.
Ja, allerdings, es wirkt auf den ersten Blick ja so harmonisch, die Farben auch unter diesem wunderbaren Licht, das wir in der Fränkischen Galerie haben. Also man kann gar nicht hinschauen, das Auge wird auf das Bild gelenkt und es ist wunderbar gerahmt und es wirkt so als eine harmonische Gesamtheit. Aber wenn man das Bild sich genauer ansieht, dann kann man erkennen, dass am linken Bildrand verschiedene Männer, eine Gruppe von Männern zu sehen ist, die Steine in Händen halten, und das führt uns auch gleich zum Thema. Es heißt ja Christus und die Ehebrecherin. Sie hatten das Johannesevangelium angesprochen. Im 8. Kapitel geht es um die Ehebrecherin. Vielleicht ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuschauer zu dem Inhalt dieser Geschichte. Christus kommt aus dem Tempel und wird also von den Ältesten gefragt, wie er in einem Ehebruchsfall urteilen würde. Das mosaische Gesetz, ähnlich wie auch die Scharia ja heute noch, schreibt auf Ehebruch den Tod durch Steinigung, also das Bewerfen mit Steinen, bis der Tod eintritt, vor, sowohl des Mannes als auch der Frau. Und ja, man möchte ihn im Grunde genommen verleiten zu einer dem mosaischen Gesetz widersprechenden Aussage. Ja, es ist ein ganz perfides Spiel, aber er lässt sich davon nicht besonders beeindrucken, sondern sagt nur, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und das ist ja ein geflügeltes Wort, das an die innere Verantwortung appelliert. Und diesen Moment hat Kranach ins Bild gesetzt. Die Geschichte geht dann so weiter, dass die Beteiligten die Steine fallen lassen und die Ehebrecherin bleibt mit Christus allein zurück. Er fragt, sind sie weg? Sie sagt ja. Und er vergibt ihr ihren Fehltritt und fordert sie auf, künftig ohne Sünde zu leben. Also eine Vergebung. Sie als Jurist, lieber Herr Lang, wie beurteilen Sie diese Situation rechtlich?
Also was mich an der Geschichte fasziniert, ist zunächst einmal natürlich jetzt der Besitzerstolz, den wir hier haben, weil es die erste bekannte Darstellung von Jesus und die Ehebrecherin ist, ein Bild, Motiv, das der Lukas Kranach in seinen späteren Schaffensjahren immer wieder verwendet hat. Aber wir dürfen hier also das erste Exemplar ausstellen, sodass das, also dieses Bild auch etwas ganz Besonderes schon mal darstellt. Und was mich jetzt dabei fasziniert, sind eigentlich zwei Dinge. Einmal die biblische Erzählung aus dem Johannesevangelium, wobei sehr interessant ist, dass diese Perikope, dieser Evangeliumsabschnitt, gar nicht von vornherein wohl im Evangelium gewesen ist, sondern sich erst im zweiten Jahrhundert im Johannesevangelium befindet. Man vermutet, dass das etwas damit zu tun haben könnte, dass es da Auseinandersetzungen gab in den christlichen Gemeinden. Wie geht man mit dem mosaischen Gesetz um? Wie ist mit dem Ehebruch umzugehen? Und dass eben von daher dann diese Geschichte auch in das Johannesevangelium aufgenommen wurde. Und die klugen Exegeten wissen eben, dass auch die sprachliche Fassung dieses Evangeliumstextes mehr dem Evangelisten Lukas und den anderen sogenannten Synoptikern gleicht, als dem Johannes, auch was die verwendeten Wortschatz angeht, den Satzbau. Also wir haben hier ein besonderes Stück aus dem Johannesevangelium. Das ist das eine. Und das andere ist eben auch, der Herr Süß hat es ja schon gesagt, aus dem mosaischen Gesetz im dritten Buch Mose ergibt sich die Bestrafung für den Ehebruch durch Steinigung. Und das war etwas, was nicht nur in der Theorie war, sondern was durchaus auch praktiziert worden ist. Interessant ist natürlich, wenn man jetzt die Kreuzigung nimmt, das ist etwas, was auch vom Rechtlichen her bekannt ist, dann wissen ja viele von Ihnen, dass also die Vollstreckung einer Kapitalstrafe wie der Kreuzigung den Juden nicht erlaubt war, sondern das mussten die Römer dann machen. Und deshalb weiß man eben heute, dass zur Zeit Jesu diskutiert worden ist, wie man anders gegen den Ehebruch vorgehen kann, also nicht durch Steinigung, sondern es wurden also heimliche Strafen diskutiert, insbesondere das Erdrosseln der Frau, die man dann als schuldig befunden hat. Und wenn man jetzt das nimmt dann und sich das Bild ein bisschen näher betrachtet, dann sieht man natürlich viele ältere Männer, die hier zutage treten, wobei da auch die Fachleute auch Anklänge finden an eine andere Geschichte, die der Lukas Granach, soweit ich weiß, auch dargestellt hat, nämlich Susanna im Bade. Das waren ja auch Ältere, die man als lüsterne Männer bezeichnet hat, die dann der Susanna da jetzt den Ehebruch unterschieben wollten, wobei jetzt aus rechtlicher Sicht es hier so ist. Also es heißt ja in der Bibel, der Ehebruch war nachgewiesen. Sie war beim Ehebruch ertappt. Also sie wurde das nicht irgendwie bezichtigt, sondern sie war tatsächlich eine...
In flagranti.
In flagranti sozusagen. Ja. Sie war tatsächlich eine Ehebrecherin. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, wie Jesus damit umgeht. Der Herr Süß hat es schon angedeutet. Also er sagte jetzt nicht, das ist egal, das interessiert mich nicht, sondern er stellt das ja auch nicht prinzipiell in Frage, dass die Steinigung stattfindet und vor allen Dingen natürlich auch zunächst einmal, dass der Ehebruch zu bestrafen ist. Aber er plädiert jetzt, und das macht es für mich halt auch sehr interessant, sozusagen für eine menschliche Anwendung des Rechts. Also die Menschen, die auf ihn zugehen, die man hier ja auch schön sieht mit den Steinen in der Hand, die sagen, im Gesetzbuch steht's und es wird jetzt durchgesetzt. Und Jesus erkennt es an, dass es in dem Gesetzbuch steht, dass es auch strafwürdig ist. Er sagt aber, also die Strafe ist jetzt deswegen nicht zu vollziehen mit dem Argument, also wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und er plädiert also für eine menschliche Anwendung des Gesetzes. Wobei man natürlich dazu sagen muss, ich glaube auch nicht, dass es so zu verstehen ist, und jetzt komme ich zu meinem Beruf, dass sozusagen ein Richter moralisch so tiptop sein muss, dass er nur richten darf, wenn er selber moralisch über allem steht. Aber Jesus sagt ihm, also bevor ihr jetzt diese harte Strafe anwendet, dann überlegt euch, seid ihr moralisch auch dazu berechtigt? Also das Urteil steht fest, sie ist eine Ehebrecherin, nach dem Gesetz ist sie zu steinigen, aber er verhindert eben diese Steinigung, indem er eben sagt, also überlegt euch, ob ihr diese Strafe wirklich, ob ihr wirklich moralisch berechtigt seid, diese Strafe anzuwenden. Und der Schluss ist ja nicht, dass er sagt, dir ist alles vergeben, sondern also er gibt ja zu verstehen, du hast einen Ehebruch begangen, das war nicht in Ordnung, aber jetzt sozusagen habe ich dir das Leben gerettet, aber mach jetzt keinen Ehebruch mehr.
Mach was draus.
Und das, mach was draus,
und
genau.
Und das Interessante an diesem Bild, das ist ja so vielschichtig, ne? Es hat so viele Ebenen, wahrscheinlich wie handelnde Figuren dort erkennbar sind. Das eine ist ja auch die Gegenüberstellung des alten Gesetzes und natürlich das in Anführungszeichen des neuen Gesetzes beziehungsweise des Alten Testaments und des Neuen Testaments und Jesus Christus selber, der für Luther ja im Zentrum der Glaubenslehre steht. Er möchte ja die Religion, das Christentum wieder zu Christus hin reformieren. Er möchte all die Schnörkel, die der Glauben mittlerweile angenommen hat, abschlagen. Und ganz essentiell ist ja auch im Zusammenhang mit seiner Rechtfertigungslehre die Frage, wer vergibt eigentlich? Und das ist eben auch dieser Schlüsselmoment, den ich so spannend finde. Denn hier wendet sich Christus zwar nicht offen gegen das bestehende Gesetz, aber er als Gottes Sohn vergibt. Und nur er kann vergeben, natürlich auf der Grundlage echten Bereuens, sagen wir mal so. Also man sieht das ja auch im Bild schön umgesetzt, wie reuig und vielleicht auch noch eingeschüchtert. Sie ist ja gerade dem Tod von der Schippe gesprungen, kann man sagen.
Ja.
Also wie reumütig und eingeschüchtert diese junge Frau dort noch steht. Das wird ihr Gewissen sicherlich künftig beeinflussen, was er ihr sagt und ihr Handeln. Aber das ist natürlich ein Affront gegen das römische Papsttum, das ja als Stellvertreter Christi sich herausnimmt zu urteilen und das den Ablass beispielsweise ermöglicht, der ja auch lange vor Luther und auch nach Luther noch vorhanden war, der auch ein gängiges Mittel zur Finanzierung war, aber der eben zusammen auch mit der Praxis der Vermittlung, also der Priester vermittelt den Gläubigen an Gott, Luthers Vorstellung von der Beziehung zwischen Gott und dem Menschen doch entgegenstand. Und dieses Bild fasst das auf eine, wie ich finde, geniale Weise zusammen, auf eine auch optisch wunderbar verständliche Lösung. Nicht umsonst ist es ja auch ein Lehrbild. Also man versucht hier, oder Cranach versucht hier, eine Lehre Luthers mit bildnerischen Mitteln zu vermitteln. Und Ich muss sagen, also sowohl der juristische Aspekt, also das, was in der Bibel im Neuen Testament dort berichtet wird, egal ob es nun von Johannes oder Lukas am Ende stammt, das ist ja wahrscheinlich ein Kompendium verschiedener Texte, die dann also redaktionell zusammengestellt wurden. Also zumindest ist das jetzt so die, glaube ich, auch herrschende Ansicht. Es gibt ja auch Texte, die es nicht die es nicht geschafft haben. Die Faszination dieser Geschichte liegt in ihr selber und aber auch in der Art, wie sie dann zur Zeit Luthers verwendet wird, um quasi gegen eine fehlgeleitet geglaubte Kirche zu operieren. Ist das nicht großartig?
Ja. Und es ist eben so, dass wenn man die Werkverzeichnisse auch von Lukas Cranach sich anschaut, auch in digitaler Form, dann wird man schnell merken, dass es eben aus diesen Gründen, die der Herr Süß jetzt so wunderbar vorgetragen hat, eines der Lieblingsmotive sozusagen der Malerei der Reformationszeit und insbesondere auch von Lukas Cranach dann gewesen ist. Also es wird immer wieder in verschiedenen Fassungen dargestellt. Wir haben halt hier die jüngste, vielleicht auch die authentischste, weil bei Lukas Cranach war es ja oft so, er hat es einmal geschaffen und dann wurde es halt immer wieder auch durch seine Werkstatt weiterverbreitet. Er hat dann nur noch in kleiner Weise eingegriffen, aber hier haben wir sozusagen das Urbild oder eines der frühesten Darstellungen.
Auch aus einer ganz spannenden Zeit, also mit dieser Datierung 1520.
Ja.
Es ist nicht jetzt mit einem Datum versehen, sodass wir es sicher sagen können, aber es wird in dieses Jahr hinein datiert von so ziemlich allen Experten, die man dazu befragen kann. Und das ist natürlich eine hochspannende Zeit im Zuge dieser ganzen Reformation 1517, der Thesenanschlag, der sogenannte Thesenanschlag in Wittenberg und der Beginn eigentlich einer intellektuellen Auseinandersetzung, der dann aber ganz schnell zu einer öffentlichen Auseinandersetzung wird. Und dann natürlich mit der Reichsacht, die über Luther verhängt wird, 1521 flieht er dann ja auf die Wartburg, beziehungsweise wird gekidnappt, würde man heute sagen, durch Friedrich den Weisen und übersetzt dann das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Also es ist eine hochspannende Zeit und es ist eigentlich noch gar nicht die Reformation, so wie wir sie dann später sehen und auch bewerten, sondern es ist noch dieser Anfangsmoment und man neigt heute dazu, das immer so schwarz und weiß zu malen, aber der Ruf nach einer Reformation oder einer Reformierung des Glaubens der Kirche war ja zur Zeit Luthers sehr stark und ich denke, sein Ruf war der, den die meisten hörten und dem die meisten gefolgt sind, aber es gab ja nicht nur Luther, aber er scheint offensichtlich den Finger oder die Finger auf einige der Wunden gelegt zu haben, ohne zu wissen, wie sich das weiterentwickeln würde. Ich denke nicht, dass Luther im Jahr 1517 oder auch 1520 auch nur annähernd bewusst war, was er damit ausgelöst hat. Und wir wissen ja aus seinen Schriften, dass er auch immer wieder zur Ruhe aufgerufen hat, dass er jemand war, der auch sich nicht für die Aufstände gegen die Obrigkeit einsetzte, der die Bilderstürmer auch immer wieder zurückgerufen hat. Und obwohl er selber eigentlich Bilder als Vermittlung religiöser Inhalte abgelehnt hat, außer sie dienen dem Glauben. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Zeit und zu Recht, Sie sagen es, können wir stolz darauf sein. Cranach hat die erste Fassung als Zeichnung vorgelegt, so ich glaube 1509, glaube ich. Und aus dieser ersten zeichnerischen Auffassung, die sehr an italienischen Vorbildern orientiert ist, wir reden da vom Veneto, Bellini in Venedig beispielsweise, diese Querformate mit den Halbfiguren, das hat er dann in diese Form gegossen. Und vielleicht ist das sogar das Bild, an dem man am besten genau diesen Prozess, den Sie eingangs beschrieben hatten, Herr Lang, schön abbilden kann, dieses Mutterwerk, von dem es dann viele Kinder oder Nachkommen gibt, die immer variiert werden. Also es ist kein Kopieren, sondern es ist ein immer mit leichten Veränderungen versehenes Wiederaufgreifen beliebter Motive. Und hier haben wir sozusagen den Ausgangspunkt. Aber Herr Lang, darf ich noch mal kurz nachfassen? Ich freue mich so, dass ich mal einen Juristen am Tisch habe.
Ja.
Ist es denn richtig, dass vielleicht auch ausgehend vom mosaischen Gesetz auch im Christentum, zumindest in der frühen Phase, durchaus auch die Todesstrafe, also ich rede hier bis in das Mittelalter im Grunde genommen, auch im europäischen Kontext hinein, auf den Tatbestand des Ehebruchs, so etwas wie die Todesstrafe, stand?
Ja, das ist richtig, ja, genau.
Das,
und man sieht es ja auch heute noch. Das ist auch etwas, was jetzt natürlich den Juristen an diesem Bild fasziniert. Also es gibt ja heute auch noch in den islamischen Ländern gibt es ja noch den die Steinigung als reguläre Strafe für Ehebruch. Und das ist jetzt nicht ein Märchen, was ich da erzähle, sondern ich habe ein Urteil von einem Kollegen jetzt freundlicherweise bekommen aus dem Jahr 2019. Und da geht es um eine Iranerin, und die hat während der Ehe also sozusagen ein Kind gezeugt mit einem anderen. Und jetzt geht es um die Frage, was ist es zulässig, dass die Frau in den Iran zurück muss? Oder muss man sagen, das Schicksal, das ihr dort drohen würde, das ist so schlimm, also sie fährt ein so großes Risiko, dass es nicht zu verantworten ist. Und mein Kollege, den diese ganze Materie nach eigener Aussage auch auf schauliche Weise auch fasziniert hat, der hat also entschieden, nein, das ist ihr nicht zuzumuten, denn es ist realistisch, dass wenn sie zurückkommt und es wird ruchbar, dass dann ihr durch ein iranisches Gericht das Urteil droht, dass sie wegen ihres in Deutschland begangenen Ehebruchs, dass sie gesteinigt wird. Und es ist nicht so ganz es ist nicht so ganz einfach, das nachzuweisen, ob das wirklich vollzogen wird. Aber man muss da zwei Dinge berücksichtigen. Also es gibt die staatliche Strafverfolgung im Iran. Da wird von staatlicher Seite wird es abgestritten, dass das vollzogen wird. Ob man dem glauben kann, weiß ich nicht. Aber wo das durchaus vollzogen wird, ist im privaten Kontext. Also das heißt, dass die Verwandten des Ehemanns, dass die dann sagen, oh, das ist die Ehebrecherin, die ist jetzt wieder mit dem Flugzeug aus Deutschland zurückgekommen. Und die sagen, fühlen sich dann im Recht und sagen, also das, der droht jetzt die Steinigung.
Da sind wir in diesem ganz schwierigen Feld. Also das ist ja schon fast sowas wie diese Ehrenmorde, was man ja gelegentlich hört. Also ich, aber es ist ja nur eigentlich ein Beispiel dafür, dass diese Art der Rechtsprechung, Gott sei Dank natürlich kaum noch, aber dann eben leider doch immer noch praktiziert wird. Und das ist ja ein ganz massiver Eingriff im Grunde genommen auch in die Autonomie des Menschen. Man muss natürlich immer fragen, juristisch, welche Rolle spielt die Ehe? Sie ist natürlich gerade, wenn sie vor Gott geschlossen ist, auch in einem religiösen Kontext zu beurteilen. Aber wir haben ja zumindest in Deutschland auch die Trennung von Staat und Kirche, sodass dieser religiöse Teil, gut, ich weiß nicht, ob man heute noch exkommuniziert wird, wenn man sich scheiden lässt voneinander. Das war sicherlich früher noch so, aber damit endet dann auch im Grunde genommen, also sprich der Ausschluss aus der Kirche der betreffenden Person, was ja heute nicht mehr offensichtlich Rechtspraxis ist, also kanonisch heißt das dann, oder kanonisches Recht ist. Aber in der sagt man dazu, im Zivilrecht, in den das ja, in den Bereich es ja fällt, wird ja, sag ich mal, auch ein Ehebruch als solcher, denke ich mal, nicht juristisch behandelt, oder?
Nein, nein, nein. Also das ist eben heute, wir haben ja die Trennung sozusagen von Staat und Kirche, und der Staat greift jetzt nicht so massiv quasi in die, sagen wir mal, in das moralische und das Eheleben, wenn wir so wollen, der Menschen ein. Und es gibt ja Gott sei Dank auch einen über allem stehenden Grundsatz aus dem Grundgesetz, der lautet, die Todesstrafe ist abgeschafft, und von daher droht jetzt auch jemandem keine Steinigung.
Sind wir also sozusagen, sind alle Sünder sicher, mehr oder weniger, zumindest vor einer Strafe durch.
Vor einer weltlichen Strafe.
Vor einer weltlichen Strafe.
Und im katholischen Kirchenrecht, da ist es natürlich so, also da gibt es ja auch das Verbot der Scheidung, und da wird natürlich auch, es wird jetzt nicht mit Steinigung sanktioniert, aber der Ehebruch ist natürlich eine schwere Sünde, und es wird also moralisch, wird das natürlich weiterhin verworfen, das auf jeden Fall.
Sie sehen, also man kommt auf unglaubliche, man geht auf unglaubliche Reisen mit Cranach und mit Luther. Vielleicht, um auf das Bild selber zurückzukehren, es gibt da ja auch noch ein paar interessante Details.
Ja.
Zu dem Bild selber, so wie wir es heute sehen, ist es also nicht im originalen Zustand. Wir können im Vordergrund diese Figurengruppe erkennen, im Zentrum Jesus Christus, von uns aus gesehen rechts neben ihm die Ehebrecherin und die anderen Teilnehmer der Szene. Im Hintergrund sehen wir den Blick in eine gotische Kirche, eine gotische Halle. Das ist eine spätere Übermalung. Und wie es die Ironie des Schicksals will, ist dieses Gemälde, das ja ganz klar in einem reformatorischen Kontext steht, später in den Besitz eines führenden Vertreters der Gegenreformation gelangt, nämlich Kurfürst Maximilian von Bayern, der gleichzeitig auch ein großer Liebhaber altdeutscher Kunst war, Dürers und Cranachs und anderer, die sammelte, aber sehr gerne diese Meisterwerke übermalen ließ. Und so haben wir auch hier noch Reste einer Übermalung. Es wurde auch angestückt, also man sieht das auf alten Fotografien, Sie haben das vielleicht auch schon mal gesehen, da wurden noch zusätzliche Figuren angefügt an der linken Seite und man hat das Bild nach links und nach oben erweitert. Das wurde dann aber schon 1912 wieder zurückgeführt auf die ursprüngliche Größe. Aber der eigentlich entscheidendste Eingriff, und den finde ich auch wieder interessant, den sehen wir an der linken nach unten zeigenden, so sieht es zumindest aus, Hand von Christus selbst, die dort so alleine steht und die tatsächlich ursprünglich die rechte Hand der Ehebrecherin gehalten hat. Und es galt wohl als unschicklich für einen katholischen Fürsten, dass er ein reformatorisches Bild hatte mit dieser ja doch eigentlich fast schon revolutionären, mit diesem revolutionären Gedanken, und er ließ das dann übermalen. Es wurde bei Untersuchungen als noch vorhanden festgestellt, aber man hat es nicht wieder herausgearbeitet. Und das ist ja auch ein Zustand. Es ist doch ein interessanter Umstand, wie die Geschichte sozusagen mit diesem Werk umgegangen ist. Also offensichtlich war es 100 Jahre nach seiner Entstehung noch immer so gefährlich, dass man es verändern musste.
Also ich kann nur dazu sagen, das ist auch ein Teil meiner Geschichte mit dem Bild. Das Verwaltungsgericht hat mal einen Betriebsausflug auf Kronach gemacht, ja. Und da durfte ich dann hier das ein bisschen erklären, die Kranach-Gemälde. Und meine Kolleginnen und Kollegen erzählen es heute noch, wie faszinierend sie das fanden bei diesem Bild, dass ich ihnen halt dann erzählt habe, dass die Hand da übermalt worden ist. Das blieb ihnen also mehr als manches andere im Gedächtnis.
Ja, man kennt ja die Praxis bis heute, wenn dann also aus, oder ich muss dann immer an Stalin denken, an diese Gruppenbilder, wo dann immer wieder Akteure verschwanden, wenn sie in Ungnade gefallen waren. Und am Ende stand er dann fast nur noch alleine auf dem Gruppenbild, weil man alle anderen herausretuschiert hat. Also der Versuch, Tatsachen rückwirkend zu verändern, ist ja ein ganz urmenschliches Bedürfnis. Schon die Ägypter haben das gemacht, wenn sie die Namen ihrer Vorgänger, Pharaos, getilgt haben und mit ihren überschrieben haben. Aber in diesem Falle hilft uns die Naturwissenschaft dann doch. Interessant ist an dem Gemälde, im Übrigen, Sie hatten das angesprochen, Herr Lang, nicht nur, dass es ja ein wirkliches Glanzstück ist, der Malerei, der Kunst Cranachs in Kronach, sondern auch, dass es das erste Gemälde ist, das dauerhaft in Kronach zu sehen war, von Lukas Cranach. Denn obwohl wir ja Geburtsstadt sind, dieses wunderbaren Künstlers, hat er ja in Kronach selber nicht gearbeitet. Er hatte seine erste Ausbildung erfahren beim Vater und ging dann, wir wissen nicht wohin, Wien wird er wieder greifbar, und dann später ist er in Wittenberg. Aber er hatte hier kein Atelier, keine Werkstatt. Seine Familie hatte hier noch eine Werkstatt. Der Bruder Mattes, der Vater Hans hatten hier gearbeitet. Und entsprechend gab es auch nichts zu Cranach in Kronach. Und das hat ganz lange gedauert. Man hat also beinahe 100 Jahre lang versucht, schon beginnend im 19. Jahrhundert, einen Cranach, ein Originalbild, wieder nach Kronach zu bringen, um an diesen großen Sohn zu erinnern. Und dann in den 1920er Jahren hat es dann endlich funktioniert. Man bekam aus München ausgerechnet dieses wunderbare Gemälde zugewiesen. Das blieb dann bis Ende der 30er Jahre, ging dann nochmal auf Wanderschaft zu Ausstellungen, dann kam der Krieg, und nach dem Zweiten Weltkrieg war es dann wieder hier. Vielleicht, Sie sind ja auch Kronacher, vielleicht haben Sie es sogar als Schüler mal gesehen, denn es muss im historischen Rathaus zu sehen gewesen sein.
Ich kann mich erinnern, ja. Das ist auch etwas, was man halt hier in Kronach sehr damit verbindet. Also dass die Samaritanerin Jesus und die Samaritanerin und Jesus und die Ehebrecherin, das sind eigentlich die Gemälde, die also so in der Wahrnehmung der Kronacherin und Kronacher große Bedeutung haben und auch dann im Gespräch auch immer wieder erwähnt werden, ja.
Es ist interessant, dass Sie die, also mit Jesus und die Samariterin, also ein weiteres Lehrbild ansprechen, ein reformatorisches Lehrbild. Das hatten wir mit Frau Hofmann mal vorgestellt. Und es ist ja durch 1000 Jahre Kronach gekauft worden. Und damit, also der erste Kranach, den Kronach, also zumindest die Kronacher, auch wirklich selber besitzen. Das gehört ja dem bayerischen Freistaat, wohingegen dieses Gemälde tatsächlich den Kronachern, dem Verein 1000 Jahre Kronach gehört. Aber was auch interessant ist, wir haben ja hier eines der ganz frühen Lehrbilder von Kranach, 1520. Und wir haben mit der Samariterin eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte Lehrbild, das Kranach noch selber geschaffen hat und auch abgeschlossen hat. Wenn wir an den Weimarer Altar denken, den konnte er nicht mehr abschließen, da verstarb er vorher. Aber dieses Bild 1552, vermutlich in Augsburg geschaffen, also noch auf der Wanderschaft mit seinem Fürsten, mit Johann Friedrich dem Großmütigen, dieses Bild schließt in gewisser Weise den Kreis, sodass wir hier in Kronach den Anfang von Kranachs Auseinandersetzung mit der Reformation zeigen können und in gewisser Weise auch das Ende. Das ist doch auch ein wunderschöner Gedanke.
Ja, genau. Und es passt ja auch sehr gut in das kommende Jahr, denn das kommende Jahr steht ja im Zeichen der Übersetzung des Neuen Testaments zunächst einmal ins Deutsche auf der Wartburg, und das ist ja ungefähr die Zeit, in der auch Kranach dann dieses Bild geschaffen hat.
Ja, das stimmt. Das sogenannte September-Testament. Wir freuen uns schon drauf. Das wird auch in Kronach natürlich begangen werden. Aber natürlich auch der 550. Geburtstag Kranach selbst wird ein Gegenstand sein. Und ich freue mich auch schon auf die Podcasts, die wir in dem Zusammenhang dann erstellen werden. Also das wird ein hochspannendes Thema. Diesmal vielleicht sogar etwas theologischer, als wir das bis jetzt hatten, aber ich denke, unser Gespräch hat schon gezeigt, Kranachs Gemälde haben viele Ebenen, die es einem ermöglichen, also das Bild hinter einem Bild, hinter einem Bild, hinter einem Bild zu sehen, und die zeigen, dass es nicht einfach nur eine schöne, rein dekorative Kunst ist, sondern durchaus Brisanz hat in all der Harmonie der Gestaltung. Und im Grunde genommen, Sie hatten es angesprochen, die Rechtsprechung der Scharia auf diese bezogen, im Grunde genommen noch immer eine Verbindung auch zum Jetzt hat. Ist das nicht unglaublich?
Ja.
Also
ja.
Ich bin wirklich sehr dankbar, lieber Herr Lang, dass Sie uns das auseinandergesetzt haben. Und würde sagen, wenn Sie, Herr Lang, nicht noch einen Aspekt hätten zu diesem Bild, können wir oder würden wir unser Gespräch an dieser Stelle beenden?
Also ich kann nur noch mal auffordern, ich hoffe ja, dass nächstes Jahr wieder der berühmte Ruf auf zur Hofwiese beim Schützenfest ertönt, und ich kann nur sagen, auf zur Festung, da kann man es im Original anschauen.
Erst die Kunst und dann das Vergnügen. Nein, Kunst ist ja auch Vergnügen. Ja. Und in diesem Sinne möchte ich noch kurz, ich darf es nicht vergessen, sonst werde ich geschimpft von meinem Kollegen Philipp, der das Ganze aufnimmt, der Hinweis, dass Sie unsere Podcasts überall dort hören und sehen können, wo es Podcasts gibt. Also das ist zum einen, wenn Sie uns auch sehen wollen, bei YouTube, wo wir einen eigenen Kanal haben mit Einfachkunst, aber auch bei Spotify, iTunes oder als RSS-Feed. Wir freuen uns auch sehr über Kommentare oder Fragen, und wenn wir können, beantworten wir sie auch. Und dann möchte ich jetzt an dieser Stelle Ihnen danken, dass Sie uns wieder ein Jahr lang oder dass ihr uns ein Jahr lang die Treue gehalten habt, eine Saison, und freue mich schon, ich denke auch zusammen mit dir, Philipp, hinter dem Mikrofon und hinter der Kamera, auf die dann dritte Saison, die wir haben, die dritte Staffel im großen Jubiläumsjahr für Lukas Cranach den Älteren und Hans Süß von Kulmbach. Aber ich will nicht zu viel verraten, es gibt viele spannende Veranstaltungen. Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Lieber Herr Lang, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich habe wieder etwas gelernt, wie immer, wenn wir uns unterhalten.
Ja.
Und dann würde ich sagen, alles Gute, kommen Sie gut durchs Jahr und wir sehen uns im nächsten.